Das Bundesverfassungsgericht ist wohl das Gericht in Deutschland, das über die wichtigsten Themen unserer Gesellschaft entscheiden muss. Zumindest auf juristischer Ebene. Die Urteile bilden eine verbindliche Auslegung der deutschen Verfassung. Dementsprechend hoch ist auch der Anspruch an die Richter und Richterinnen. Sie müssen nicht nur eine umfassende Kenntnis des Verfassungsrechts vorweisen, sondern auch hohe gesellschaftliche und moralische Ansprüche haben. Unser Kollege Jerome Leimann hat sich mit Gertrude Lübbe-Wolf unterhalten. Frau Lübbe-Wolf ist Lehrstuhlinhaberin für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld und ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Mit ihr hat er unter anderem über ihre Zeit als Richterin, die Genderdebatte und die Wahl des neuen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts im Sommer gesprochen. Ihr hört im Gespräch auf Herz 87.9 mit Jerome Leimann und der ehemaligen Richterin des Bundesverfassungsgerichts, Gertrude Lübbe-Wolf.
Frau Lübbe-Wolf, Sie sind selber ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Mittlerweile haben Sie einen Lehrstuhl hier in der Universität für öffentliches Recht. Jetzt ist es dieses Jahr so, dass das Bundesverfassungsgericht einen neuen Vizepräsidenten bekommen wird. Richtung Sommer, glaube ich, ungefähr ist der Termin angedacht. Vizepräsident, Präsident, was sind die Aufgaben von einem Vizepräsidenten im Vergleich zu den anderen Richtern und Richterinnen?
Also der Vizepräsident hat zwei Funktionen. Erstens sitzt er dem Senat vor, das heißt einfach, er leitet die Beratungen. Das ist das Wichtigste an dieser Vorsitzfunktion, auch organisiert die Tagesordnung und so weiter. In dieser Eigenschaft hat er eine ganz wichtige Funktion für die soziale Interaktion, aber nicht direkt größeren Einfluss auf die Inhalte der Entscheidungen als andere Richter auch. Da ist er einfach einer von vielen. Wie gesagt, trotzdem ist die Funktion nicht unwichtig, weil der Vorsitzende oder die Vorsitzende einfach dafür sorgen muss, dass das Diskussionsklima ein gutes ist, ein sachliches, dass niemand in die Ecke gedrängt wird, dass alle vorkommen und berücksichtigt werden. Und also für das Beratungsklima im Gericht, was sehr wichtig ist, auch für die Ergebnisse, spielt der Vorsitz schon eine wichtige Rolle. Eine zweite Funktion neben dem Senatsvorsitz ist die Repräsentation des Gerichts nach außen. Das macht in erster Linie der Präsident, aber der Vizepräsident, ich benutze diese Bezeichnung jetzt immer so, dass auch Frauen drunter fallen können, der Vizepräsident vertritt den Präsidenten in dieser Funktion, nimmt also auch auswärtige Termine in Vertretung des Gerichts war. Und das ist natürlich auch nicht unwichtig, weil ein bisschen der Repräsentant des Gerichts in dieser Funktion halt sowas wie das Gesicht des Gerichts darstellt und dadurch auch die Wahrnehmung des Gerichts in der Öffentlichkeit stärker beeinflusst als andere Richter.
Das heißt, es ist schon eine sehr relevante Rolle eigentlich, für einfach, dass das Gericht funktioniert.
Wie gesagt, nicht unbedingt für den Inhalt der Entscheidungen, aber für die Funktionsfähigkeit des Gerichts durchaus eine wichtige Funktion, ja.
Aber es wird ein neuer Richter werden, also oder kann es auch sein, dass ein jetziges Mitglied des Bundesverfassungsgerichts quasi aufsteigt zum Vizepräsidenten oder kommt da jemand komplett Neues?
Das entscheiden diejenigen, die den Vizepräsidenten zu wählen haben und im Prinzip geht das beides. Das Bestreben der politischen Parteien oder der politischen Richtung, Fraktion, die jetzt vorschlagsberechtigt sind für die Besetzung dieser Rolle, ist allerdings immer jemanden zu nehmen, der dann möglichst lange auch das Amt bekleidet. Das schränkt die Auswahl natürlich beträchtlich ein, wenn man jemanden nehmen will, der schon im Senat sitzt, weil viele von denen, die da sitzen, scheiden auch relativ bald wieder aus.
Sie spielen darauf an, dass ein Richter am Bundesverfassungsgericht nur eine Amtszeit von, ich glaube, 12 Jahre sind es. Richterzeit, das Richteramt quasi niedergelegt am Bundesverfassungsgericht. Gibt es eine besondere Qualifikation, als abgesehen davon, dass man studierter Jurist sein sollte, die man haben muss, um Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden? Wird da auf irgendwas Besonderes Wert gelegt?
Schwierige Frage. Es gibt gesetzliche Anforderungen, es soll sich um besonders qualifizierte Personen und um integre, geeignete Personen handeln. Das ist natürlich alles schwer zu messen und vor allen Dingen ist schwer auf die Personen dann auch alle zu stoßen, die diese Kriterien erfüllen. Da ist sicher ein Element des Zufalls drin, jedenfalls bei uns. Bei uns ist es nicht üblich, zum Beispiel, dass man sich auf diese Stelle, auf solche Stellen bewirbt. Das gibt es in anderen Ländern, dass das möglich ist. Aber bei uns ist das nicht möglich. Und insofern hängt neben der Qualität, dass man also irgendjemandem von den Personen mal aufgefallen ist, die da entscheiden oder dass die einen Tipp bekommen haben und sich dann noch ein bisschen genauer kundig machen, hängt auch ein bisschen vom Zufall natürlich ab.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, diese Personen, die entscheiden, wie wird denn ein Richter am Bundesverfassungsgericht überhaupt gewählt?
Die eine Hälfte der Richter wird vom Bundestag gewählt, die andere vom Bundesrat. Beim Bundestag war es bis vor kurzem so, dass das ein kleiner Ausschuss machte. Das hat sich aber kürzlich geändert. Die gesetzliche Lage ist dahin geändert worden, dass jetzt also zwar immer noch wählt, dieser macht der Ausschuss die Vorauswahl, aber das Bundestagsplenum muss entscheiden. Und der Auswahlprozess, der ist bis jetzt wenig transparent. Wie gesagt, es gibt keine öffentliche Ausschreibung, es gibt kein öffentliches Verfahren, in dem Interessengruppen zum Beispiel oder Fachgesellschaften ihrer Meinung nach geeignete Personen benennen können. Das läuft also alles ein bisschen unter der Hand. Okay. Die Frage ist, wer kennt hier wen? Man hört sich um und guckt sich Personen an, die irgendjemand als geeignet benennt. Bei den Parteien und Fraktionen, zum Teil auch in den Ministerien, ist es ja auch so, dass es Kontakte zu geeigneten Personen gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Professorengruppe nehme, aus der ich selber stamme, hat man die dann vielleicht schon mal als Gutachter kennengelernt oder als jemand, der bei Anhörungen im Bundestag Stellung genommen hat oder bei öffentlichen Veranstaltungen, bei denen auch Politiker präsent sind. Und wie gesagt, da gibt es dann einfach Netzwerke, in denen man sich erkundigt und aus denen dann hoffentlich auch die richtigen Anregungen kommen.
Ja, klingt so ein bisschen intransparent, das stimmt schon.
Also, ja, intransparent.
Es ist ja nun ein sehr wichtiges Amt.
Ja, ja. Es wird auch unterschiedlich gehandhabt. Ich bin zum Beispiel einfach, mich hat man irgendwann angerufen und gefragt, würde ich kandidieren wollen? Und dann habe ich nichts wieder gehört, bis ich die Nachricht kriegte, ich bin gewählt. Das wird inzwischen, ich wusste damals auch nicht mal, ob es noch andere Kandidaten gibt, weiß ich bis heute nicht. Inzwischen ist es wohl so, dass zumindest in den Vorschlagsberechtigten Fraktionen sowas wie Gespräche geführt werden. Bei den Grünen wurde das offenbar auch schon länger so gemacht. Aber das ist informell und bis jetzt in keiner Weise förmlich geregelt.
Okay.
Und gut, das öffentliche Ausschreiben oder das öffentliche Traktieren dieser Geschichten hat natürlich auch seine zwei Seiten. Also Verfahren, wo man zum Beispiel wie in den USA dann öffentlich vor einem Senatsausschuss auftreten und sich befragen lassen muss, das hat meiner Meinung nach eher wenig Sinn. Es prämiert Leute, die sich geschickt rhetorisch verkaufen können. Was wirklich Interessantes können die Politiker, die natürlich immer gerne wissen möchten, wie wird denn der in der und der Frage entscheiden, oder die kriegen sie nicht heraus, weil man sich da natürlich als Kandidat nicht festlegen darf, ohne sich für die spätere eventuelle Entscheidung befangen zu machen. So ein ganz publikes Verfahren hat sicher wenig Sinn, aber man kann und sollte drüber nachdenken, schon zum Beispiel immer ein Verfahren mit mehreren Bewerbern zu machen. Also sollte das so gewesen sein, dass ich die einzige Kandidatin war in dem Verfahren, wo ich gewählt wurde. Ich meine, ich bin sehr froh, dass ich gewählt wurde, aber das Verfahren fände ich nicht optimal, ne? Ja. Sondern man sollte schon allein auch aus Gründen der Qualitätssicherung immer darauf achten, dass man mehrere Personen zur Auswahl hat und sich die vergleichend anguckt. Und dann auch nicht nur im mündlichen Gespräch, sondern nach Möglichkeit auch von den Leuten, die zum Beispiel in dem Ausschuss sitzen, da sind ja Leute drin, die auch
hoffentlich mit juristischer Fachkunde
dann, ne? Mit juristischer Fachkunde drin, dass sich Leute auch ein Bild davon verschaffen, wie die Qualität von etwa vorhandenen schriftlichen Äußerungen ist.
Ja, genau. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie an die Wahl des Bundespräsidenten, die ist ja dann zwar von der Bundesversammlung, aber auch da wird ja gerne mal kritisiert, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass es quasi schon vorentschieden wurde, wer es ist, und die Wahl an sich ist nur Formsache. Aber es ist ja dann wahrscheinlich etwas, was Sie selber gar nicht wissen, dass Sie bei Ihrer eigenen Wahl ja nicht mal wissen, ob es überhaupt noch andere Kandidaten gab oder ob Sie die Einzige waren. Können Sie denn jetzt als jemand, der das schon durchgemacht hat, absehen? Glauben Sie, es gibt schon Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, die eventuell im Raum stehen? Oder ist das, wie gesagt, etwas, wo auch Sie als jemand, der ja eigentlich in diesem Spiel schon etwas näher drin war, nicht wissen, wer zur Debatte steht, bis es dann im Endeffekt bekannt gegeben wird?
Ach, man hört schon Gerüchte und es kursieren verschiedene Namen, aber das sollte dann, glaube ich, auch wirklich auf keinen Fall jetzt so aus irgendeiner Ecke öffentlich gemacht werden. Damit könnte man nur Personen beschädigen, zumal auch niemand außer den unmittelbar Beteiligten da eine vollständige Kenntnis hat.
Das ist ja so, dass die Ausschüsse dann im Endeffekt auch wahrscheinlich von Bundestagsmitgliedern oder Bundesratsmitgliedern, oder im Bundestag haben Sie gesagt, es ist ein Ausschuss, aus Bundestagsmitgliedern zusammengesetzt sind. Glauben Sie, dass die politische Couleur der jeweiligen Menschen, die dann dort abstimmen, auch relevant ist für den Richter, die Richterin? Könnte man quasi nicht mit einer sehr schlechten Absicht sagen, dass man dort eher versucht, Menschen in das Amt zu holen, die einem dann später, Sie haben eben schon angesprochen, dass bei Anhörungen in den USA zum Beispiel dann auch versucht wird herauszuhören, wie würde denn eventuell dieser Kandidat entscheiden, wenn es denn zu einer Verhandlung kommen sollte, wo ein von mir, was weiß ich, eingebrachtes Gesetz oder so in Frage steht. Ist das nicht eine Gefahr in dieser Wahl, dass die Leute, die dort wählen, die dort abstimmen, eventuell versuchen, Kandidaten zu nehmen, die nicht die Bestgeeignetsten für das Amt sind, sondern die Bestgeeignetsten für die eigenen politischen Absichten?
Naja, da gibt es natürlich ein Dilemma. Einerseits brauchen Richter, die über die Verfassungsmäßigkeit von parlamentsbeschlossenen Gesetzen entscheiden, eine Art demokratischer Legitimation.
Absolut.
Insofern ist das auch richtig, dass die von ihrerseits legitimierten Staatsorganen bestellt werden. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich wirklich die Gefahr, dass die Parteien versuchen, sich diese Richterämter zur Beute zu machen. Da gibt es aber bei uns eine ganze Reihe von guten Vorkehrungen, die dem begegnen sollen. Zunächst mal müssen alle Richter mit 2/3 Mehrheit gewählt werden, so dass jetzt nicht eine Fraktion sagen kann, wow, da nehme ich jetzt mal die schärfsten Exponenten meiner politischen Richtung, damit ich auch ganz sicher bin, dass die mir nicht von der Fahne gehen, wenn sie später als Richter da unabhängig sitzen. Das würden dann eben die Vertreter anderer Fraktionen, deren Stimmen man auch braucht, nicht mitmachen. Außerdem hat es zuletzt sogar ein Verfahren gegeben, ungefähr in den letzten 30 Jahren, bei dem sich die großen Volksparteien geeinigt hatten, dass sie das Vorschlagsrecht, also das Recht, den Vorschlag für die Wahl zu machen, die dann mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden muss, dass sie das 50-50 unter sich aufteilen, die beiden großen Volksparteien, von denen damals noch die Rede sein konnte.
Genau,
ja.
Zu dem Zeit, wo man das noch sagen konnte.
Ja, und die haben dann, wenn sie mit einer kleineren Partei in Koalition waren, haben sie der entsprechenden Fraktion einen Sitz abgetreten. Daher kommt es also, dass inzwischen auch Vertreter von FDP und den Grünen im Bundesverfassung, also was heißt Vertreter, die sind eben, das ist das Interessante dieses Systems. Es führt dazu, dass zwar Leute von einer bestimmten Partei oder Fraktion, genauer gesagt, die der Meinung ist, diese Person entspricht in ihrer Grundausrichtung den Wertvorstellungen, die für uns da wichtig sind, dass die zwar so nominiert werden, aber das ganze System doch so konstruiert ist, dass im Endeffekt sich im Gericht keine politischen Fraktionen ergeben. Also das ist eben ein man sitzt da nicht als Exponent einer bestimmten Partei. Also das ist interessant, weil das gar nicht in allen Gerichten der Welt so ist.
Das ist es halt. Also wenn man sich zum Beispiel den Supreme Court in den Vereinigten Staaten anguckt, da ist es ja nun, da werden teilweise die Wahlen für neue Richter herausgezögert, bis ein neuer Präsident im Amt ist, damit man sichergehen kann, dass dort die politische Couleur auch bei diesem Richter dann vorhanden ist. Das ist ja dann wünschenswert, dass es in Deutschland nicht der Fall ist, aber wenn das so ist, gut so. Was ja vielleicht auch daran liegt, dass dann auch die Richter selber irgendwie ein höheres Respekt vor dem Amt haben hier in Deutschland, dass man ja auch nicht möchte, dass man irgendwie wegen seiner politischen Farbe gewählt wird, sondern aufgrund seiner Qualität als Jurist.
Naja, die Menschen sind da an dem Punkt ja auf der Welt nicht so verschieden, aber das institutionelle Gerüst ist anders und das sieht eben in den USA so aus, dass ein Präsident, der nun mal zu einer der großen beiden Parteien gehört, die es da gibt, während seiner Amtszeit alle frei werdenden Richterposten nominiert und da es 9 Richterposten sind, ist auch immer klar, dass entweder die von einem demokratischen oder die von einem republikanischen Präsidenten nominierten die Mehrheit haben. Und wenn schon eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fraktion, wie gesagt, sollte es eigentlich gar nicht geben, im Gericht existiert, die sich sagen kann, ach, wir haben ja jetzt sowieso die Mehrheit, wir brauchen hier gar nicht mehr zu diskutieren, dann ergibt sich ein völlig anderes Klima und auch ein völlig anderer Beratungsstil, als wir den beim Bundesverfassungsgericht glücklicherweise haben. Und dieser Beratungsstil führt eben dazu, dass tatsächlich auch die Entscheidungsergebnisse nicht so deutlich immer von der politischen Herkunft oder vom politischen Nominationshintergrund der Richter bestimmt sind, wie das in den USA der Fall ist. Da haben sie sehr oft 5-4 Entscheidungen genau entlang
den genau der eine
Nominationshintergründen gesplittet. Sowas kommt bei uns extrem selten vor, solche Aufteilungen. Und die absolute Regel ist, dass man sich einig ist oder wenn es abweichende Meinungen gibt, dass das dann nicht genau entlang den politischen Nominationshintergründen läuft.
Wie politisch ist man denn als Richterin am Bundesverfassungsgericht? Wie war es bei Ihnen?
Ja, das kommt darauf an, was Sie unter politisch verstehen. Ich meine, parteipolitisch sind die Richter in dem Sinne, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, niemand, nicht nur ich, hängt da an der Leine irgendeiner Partei. Das kann man auch beobachten.
Ja.
Jeder stimmt mal anders, als es vielleicht die Partei, der man politisch näher steht oder die einen
oder von
so,
der man, genau, von
oder
der
die man so wurde, betrachtet hat und einen deswegen nominiert hat, erwarten würde. Was natürlich der Fall ist, ist, dass jeder seine Wertvorstellungen und seine eigenen politischen Überzeugungen mitbringt und dass die in manchen Fällen, wenn es um Abwägungen, um Wertungen geht, und das tut es nun manchmal in der Rechtsprechung auch dann, eine Rolle spielen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es eine gute Idee ist, deswegen die Tätigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit als politisch zu betrachten. Es wird nie politisch, also dass das auch keine gute Verwendung des Wortes politisch ist, wenn man das so betrachtet. Es wird nie, auch in den Beratungen nicht, die ja vertraulich sind, es wird nie rein politisch argumentiert. Man argumentiert immer in dem juristischen Rahmen, zu dem natürlich auch mal Abwägungen, Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte, solche Dinge gehören, in denen Wertvorstellungen eine Rolle spielen. Wir müssen außerdem als Richter immer darauf achten, dass wir nicht einfach irgendwie entscheiden, sondern nach einer Regel entscheiden. Diese Regel muss vielleicht selbst erst im Interpretationsweg der Verfassung entnommen werden, weil die Verfassung ja oft nicht ganz klar ist in Bezug darauf, was sie jetzt für einen bestimmten Fall bedeutet. Aber wir müssen immer nach Regeln entscheiden. Das ist zum Beispiel etwas ganz anderes, als für die Politik gilt. Politik kann einfach entscheiden. Richter müssen nach Regeln entscheiden und sich klar werden, im nächsten Fall, der unter diese Regel fällt, muss dann genau nach dieser selben Regel entschieden werden. Das macht einen großen Unterschied für die Art und Weise, wie man über Fragen nachdenkt.
Aber das heißt, und ich gehe dann davon aus, dass man dann als Privatperson außerhalb des Gerichts wahrscheinlich genauso politisch oder weniger politisch ist wie jeder andere auch. Ist es häufig, dass sich Richter des Bundesverfassungsgerichts außerhalb ihres Jobs politisch äußern? Gibt es das?
Ja, das kommt wieder darauf an, was man da als... Also es kommt überhaupt öfter, als man wünschen sollte, vor, dass Richter sich außerhalb ihrer Rechtsprechungstätigkeit äußern. Und das ist ein gewisses Problem. Wie gesagt, niemand erwartet, dass dass Richter politisch geschlechtslose Personen sind, die keine politische Meinung
als
haben.
Als Richter am Bundesverfassungsgericht ist es ja auch meistens eine politische Entscheidung, die zur Frage steht. Es geht ja meistens auch um.
Es ist aber macht einen großen Unterschied, ob sie eine politische Überzeugung haben oder ob sie die in aller Öffentlichkeit schon verkündet haben, dann fällt es nämlich sehr viel schwer. Erstens mal macht das was aus für die Wahrnehmung Dritter. Und vor allen Dingen fällt es dann sehr viel schwerer, von einer einmal schon in der Öffentlichkeit eingenommenen Position wieder herunterzukommen, wenn man in der Beratung gute Argumente hört, weswegen man die Dinge doch vielleicht etwas anders sehen soll, als man sie im ersten Anlauf gesehen hat. Deswegen ist also sowohl für den Eindruck der Unbefangenheit als auch wirklich für die eigene Unbefangenheit und Offenheit für den Prozess der Beratung, in dem dann wirklich Gründe ausschlaggebend sein sollen, ist sehr wichtig, dass man sich nicht mit Äußerungen zu Rechtsfragen, die eine Rolle spielen könnten in einer Entscheidung, oder mit politischen Äußerungen, die dann unmittelbar determinieren würden, wie man in einer bestimmten Frage entscheidet, sich in der Öffentlichkeit aus dem Fenster hängt.
Man steht mit anderen Worten also als Richter, Richterin am Bundesverfassungsgericht deutlich stärker in der Öffentlichkeit, als es vielleicht vorher der Fall ist. Sie zum Beispiel hatten, glaube ich, vorher schon den Lehrstuhl hier in der Uni.
Auch währenddessen war.
Ja, auch währenddessen,
nicht,
aber dann
nicht mit der Zeit, das voll wahrzunehmen, ja.
Ist das eine starke Umgewöhnung, dass man auf einmal viel mehr Augen auf einem selber hat, vielleicht auf dem Lebensweg, auf früheren Äußerungen? War das für Sie was, was Sie wahrgenommen haben?
Nein, ich würde auch nicht mal sagen, dass das so ausgeprägt tatsächlich ist. Man steht nicht wirklich als Richter unbedingt in der Öffentlichkeit, es sei denn, man begibt sich selber da rein. Aber die meisten Richter sitzen ganz unspektakulär Tage und manchmal auch Nächte über ihren Akten und arbeiten da an ihrem Schreibtisch. Und wie gesagt, wenn sie sich nicht selber in die Öffentlichkeit begeben, dann stehen sie da auch nicht drin. In der Öffentlichkeit steht das Gericht, aber wenig und zum Glück wenig die einzelnen Richter. Kulturen, wo die einzelnen Richter sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel wieder in den USA, wo sie also, ich habe gerade noch ein schönes Bilderbuch geschenkt gekriegt über Ruth Bader Ginsburg.
Auf die wollte ich auch gerade, ja, als sie das sagt mit den Persönlichkeiten, ja, weil sie auch äußerlich eine, jemand ist, der
eine Person im Kopf mit bleibt. Popstar-Status und ich kenne also Fotos von kräftigen männlichen Oberarmen, wo ein Tattoo von Ruth Bader Ginsburg obendrauf ist und Tassen mit Porträt von ihr und ganze Bücher über sie und Vergleichbares, nicht überall so stark wie bei Ruth Bader Ginsburg, gibt es auch für die anderen Richter oder für die meisten davon. Das ist im Grunde ungut. Diese Individualität kommt daher, weil es für die Richter im Supreme Court Usus ist, dass sie zu jedem Punkt, in dem sie nicht einer Meinung mit ihren Kollegen sind, ihre eigene Meinung schriftlich zu Papier bringen. Also ständig concurring oder dissenting votes schreiben. Das geht bis dahin, dass man also dissentiert von Fußnote so und so viel in einer Meinung eines Kollegen. Und das ist sehr schädlich. Das ist gut für die Wahrnehmung der Individuen natürlich. Die finden das toll, die sind Superstars. Aber für die Rechtsprechung des Gerichts ist es sehr ungut, weil diese Individualisierung dazu führt, dass das Streben nach einer Lösung, die man vielleicht dann doch irgendwie gemeinsam tragen kann, wo man vielleicht auch mal ein paar Schritte aufeinander zutut, damit es eine Lösung gibt, die alle akzeptieren können, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Und das führt dann eben zu dieser häufigen Spaltung des Gerichts in auch politisch als solche identifizierbare Fraktionen in Anführungszeichen. Und da finde ich unser Modell stark vorzugswürdig, dass man also konsensorientierter arbeitet und sich wirklich immer lange drum bemüht, eine Lösung zu finden, hinter die sich alle stellen können. Das hat auch mit dem Unterschied der Rechtstraditionen zu tun, also im amerikanischen System, das beruht auf der Common Law Tradition, dass eigentlich jeder Richter überhaupt sein eigenes Urteil abgibt. Ne? Und das Urteil des Gerichts besteht quasi in der Summe
dieser Urteile,
einzelnen Urteile, während die kontinentaleuropäische Tradition eben ist, man hat ein Urteil des Gerichts.
Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht trifft, werden häufig in der Öffentlichkeit diskutiert. Das ist auch gut so. Es sind Entscheidungen, die uns teilweise alle betreffen, die unser Zusammenleben betreffen. Kopftuchverbot zum Beispiel oder die Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. Das Gericht selber, habe ich das zumindest mein Gefühl, steht nicht in der Kritik. Es ist als Instanz quasi da in Deutschland und wird auch nicht wirklich hinterfragt. Sehen Sie das auch so? Als ehemaliges Mitglied, dass man am eigenen Posten ja eigentlich gar keine...
Es ist richtig, das kann man auch in Meinungsumfragen verifizieren, dass das Gericht sehr hohes Vertrauen bei den Bürgern genießt. Und das hat eine Kombination von Gründen. Einmal der Umstand, dass es bei uns die Individualverfassungsbeschwerde gibt, man also gegen jede andere staatliche Entscheidung, nachdem man den Rechtsweg erschöpft hat, dann auch gegen die letztinstanzlichen Entscheidungen anderer Gerichte sich an das Bundesverfassungsgericht wenden kann. Das macht das Gericht zu einem Bürgergericht, was, von dem die Leute mit Recht den Eindruck haben, dieses Gericht ist für uns da und wo sie auch erkennen auf einmal, was die Verfassung für sie für eine Bedeutung hat. Das ist also ganz nützlich. Und das andere ist eben, dass diese eben geschilderte Art und Weise der Entscheidungsfindung eben auch dazu tendiert, dass man vergleichsweise mittige Entscheidungen trifft.
Sie meinen politisch mittig? Also
ja, also die Entscheidungen, wo alle Beteiligten sagen können, okay, das kann ich ertragen, habe vielleicht nicht ganz gewonnen oder habe sogar größtenteils verloren, aber meine Belange sind ernst genommen und an diesem Punkt sogar oder jenem auch sogar ausdrücklich mit aufgenommen und in einer bestimmten für mein Anliegen positiven Weise verarbeitet worden. Also diese Befriedungsfunktion, die wird sehr gefördert. Also das Gericht wirkt nicht polarisierend und erfüllt damit eigentlich die genuine Funktion aller rechtlichen Institutionen, die allerprimärste, dass mal Frieden geschaffen wird.
Ja, ja, also wenn ich es vergleiche, zum Beispiel mit, das Amt des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ist ja auch, ich glaube, es ist der dritte Mann im Staat, liege ich da falsch, sagt man immer.
Ich glaube, der fünfte.
Ja, oder der fünfte, auf jeden Fall relativ weit oben.
In Protokollfragen
genau.
Kenne ich mich
ja,
nicht
gut.
So gut aus, aber
ist es
ich glaube,
vielleicht
er ist
auch nicht
der
so
fünfte.
Relevant,
ich
genau.
glaube, er ist der fünfte.
Wenn ich das vergleiche mit den anderen Ämtern, die in dieser Kategorie, Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, die sind natürlich viel häufiger in der Diskussion als Herr Voskuhle. Also da hört man gar nichts drum. Das Bundesverfassungsgericht, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Relevanz gesprochen. Sie sind ja selber auch ein Leben lang quasi an der Hochschule gewesen, als Studentin und dann später der Professur. Gibt es Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die besonders relevant für uns Studierende für Hochschulen sind?
Also eine ganze Reihe, insbesondere natürlich die Entscheidungen, die den Numerus Clausus, also die Freiheit, aber letztlich indirekt sind auch alle Entscheidungen, die die Freiheit von Forschung und Lehre betreffen, natürlich höchst relevant dafür, wie die Universitäten aussehen und wie sie ihre Ausbildungsaufgabe wahrnehmen. Aber speziell für Studierende sind ja zum Beispiel die Fragen, die mit dem Numerus Clausus zusammenhängen, besonders wichtig.
Wir haben ja den verfassungsrechtlich verankerten Bildungsföderalismus in Deutschland. Das heißt, dass Politik zu Hochschulen und zu allen anderen Schulen, also Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen, Grundschulen, vom Land gemacht werden und nicht vom Staat. Das ist dann zum Beispiel bei Abiturnoten, Sie haben den Numerus Clausus gerade angesprochen, bei der Studienplatzvergabe irgendwie ein Problem. Also wenn ich in Bayern mein Abitur gemacht habe und das einen ganz anderen qualitativen Anspruch damals hatte als in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Wie sehen Sie diesen Bildungsföderalismus? Ist das was Sie beschäftigt? Sie sind ja nun selber auch an der Hochschule aktiv.
Ich bin generell Anhängerin föderaler Strukturen, weil ich denke, wenn man die Dinge auf so niedriger Ebene wie möglich demokratisch entscheiden kann, dann ist das gut für die Demokratie, für die Selbstbestimmungsmöglichkeit der Menschen. Im Bildungsbereich entstehen daraus natürlich wie überall gewisse Friktionen und Nachteile, hat eben jeder Vorteil auch seine Kosten. Okay. Aber speziell diese Ungerechtigkeit, die darin besteht, dass man in manchen Bundesländern ein gutes Abitur, was einem Studienzugang verschafft, deutlich billiger kriegen kann als in anderen oder umgekehrt, dass man in manchen Ländern wesentlich härter dafür arbeiten muss, die hat ja das Bundesverfassungsgericht kürzlich auch aufgespießt und festgestellt, dass diesen Unterschieden Rechnung getragen werden muss bei der Entscheidung über die Zulassung. Also dafür muss man nicht den Bildungsföderalismus abschaffen, damit diese Ungerechtigkeit abgeschafft wird.
Wäre das überhaupt möglich, den Bildungsföderalismus abzuschaffen? Verfassungsrechtlich?
Gute Frage. Also man kann natürlich die Verfassung in allen möglichen Punkten ändern. Allerdings ist die Existenz der Bundesländer und damit würde ich sagen auch ein gewisses Minimum an Kompetenzen, das deren Existenz überhaupt rechtfertigt, gehört zu den unabänderlichen Grundsätzen unserer Verfassung. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in den Bereich kommt durch Kompetenzänderungen, wo man sagt, ja, jetzt ist eigentlich auch überhaupt nichts mehr übrig, wofür man die Länder überhaupt noch haben soll. Es sind im Wesentlichen ja Entscheidungen über im Kulturbereich und im Bereich der Polizei. Und wenn man einen dieser großen Bereiche ganz wegschnitte, ich will da keine abschließenden Urteile fällen, aber völlig unproblematisch fände ich das nicht.
Ja, wahrscheinlich. Hat sich auch der Gesetzgeber was bei gedacht, diesen Föderalismus so ins Grundgesetz zu schreiben?
Ja, das ist natürlich auch eine von vielen Reaktionen auf die auf die Nazi-Zeit, die ja im Grunde, wo die Diktatur dadurch auch ermöglicht wurde, dass man die Länder gleichgeschaltet und alle Strukturen zentralisiert hat. Und dagegen ist das eben auch ein Stück Bollwerk.
Ja, die liberale Wertegesellschaft in Europa, die Demokratie, erfährt zumindest meiner Meinung nach in Teilen dieses Kontinents ein paar Rückschläge. In Polen zum Beispiel spielt auch das dortige Verfassungsgericht eine große Rolle. Sind das Entwicklungen, die Sie beobachten, dass andere Verfassungsgerichte mehr oder weniger dazu beitragen, dass der Rechtsstaat langsam aber sicher in eine Richtung geht, dass man ihn nicht mehr Rechtsstaat nennen kann? Oder sehen Sie das überhaupt so?
Ich würde sagen, das sind in der Regel nicht die Verfassungsgerichte, die dazu beitragen, sondern der Versuch, die systematisch zu entmachten, damit man einen Gegenspieler gegen die eigene politische Strategie der Machterhaltung um jeden Preis ausgeschaltet hat. Und das ist natürlich ein sehr besorgniserregender Vorgang. In Polen hat es dagegen immerhin schon einiges an Widerstand gegeben, der aber bis jetzt nicht durchgreifend erfolgreich gewesen ist. Ich hoffe sehr, dass das im Falle eines Falles, den ich aber auch noch nicht vorhersehe, dass das in Deutschland anders sein würde. Gerade weil doch das Vertrauen in die Justiz und insbesondere in das Bundesverfassungsgericht, ganz besonders in das Bundesverfassungsgericht, hier doch so hoch ist, dass die Gesellschaft es, glaube ich, nicht so ohne weiteres hinnehmen würde, wenn man versuchen würde, an dieser Institution zu sägen. Ich sehe aber auch gar nicht, dass irgendjemand das vorhätte. Also in Bezug auf Deutschland habe ich da im Augenblick keinerlei Sorgen.
Beruhigend, wenn Sie das so sehen. Aber trotzdem finde ich es immer interessant, beziehungsweise sehr überraschend, wenn man merkt, dass ein Nachbarland wie Polen zum Beispiel auf einmal starke Probleme bekommt. Ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, es scheint ja doch näher zu sein, als man denkt, dass es theoretisch möglich ist, solche eher kontrollierenden Elemente des Staates abzuschaffen bzw. zu entmachten. Deswegen finde ich es immer sehr relevant, darüber zu sprechen. Es war ja in Deutschland nicht anders, dass es relativ schnell ging, dass es Elemente und Teile des Staates gibt, die auf einmal nichts mehr zu sagen hatten in dieser Form.
Naja, das hängt aber wirklich auch sehr stark vom Stand des Institutionenbewusstseins, letztlich damit auch vom Bildungsstand der Bevölkerung ab. Die Schweizer zum Beispiel, auch wenn die in Volksabstimmungen in letzter Zeit manchmal etwas konservative Entscheidungen getroffen haben, sehe ich überhaupt nicht als gefährdet an in dieser Hinsicht. Die Briten zum Beispiel eigentlich auch eher nicht, weil es da einfach so eine starke Tradition des der Wertschätzung für bestimmte Institutionen und des Bewusstseins dessen, was man denen verdankt. Ich meine damit nicht mit Institutionen jetzt nicht nur das Bundesverfassungsgericht oder solche Dinge, sondern ganz generell die Regeln, die das öffentliche Leben rahmen. Das war, glaube ich, auch das große Problem in Deutschland zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, dass man sich da eingebildet hat, ach, bei uns kommt das Gute von innen. Ne? Und deswegen sehr wenig Sinn für die Gefährlichkeit der Demontage von schützenden Institutionen entwickelt hat. Ich würde sehr stark hoffen und glaube auch, dass wir da in Deutschland seitdem Fortschritte gemacht haben.
Das auf jeden Fall, aber Sie sehen es
nochmal. Ich würde deswegen sagen, also aus dem, was in einem Land passiert, kann man nicht notwendig Schlüsse darauf ziehen, dass das in einem anderen Land genauso wahrscheinlich passieren könnte, würde.
Ja. Ein Thema, was vor allem, ja nicht vor allem, aber auch hier in der Universität Bielefeld zum Beispiel immer relativ stark, zumindest bei den Studierenden im Gespräch, im Fokus ist, ist die Gleichberechtigung der Geschlechter momentan in Deutschland. Würde mir zum Beispiel die Gender Pay Gap einfallen, also die Tatsache, dass viele Frauen in Deutschland für den gleichen Beruf immer noch weniger Geld bekommen. Jetzt ist es ja in Deutschland so, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass wir im Grundgesetz ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz haben. Also Artikel 3 Grundgesetz sagt meines Wissens, dass man nicht diskriminiert werden darf. Trotzdem existiert aber in Deutschland zum Beispiel eine Gender Pay Gap. Kann das sein? Oder wie kann das sein?
Naja, zunächst mal, die Grundrechte verpflichten ja unmittelbar nur den Staat und nicht den einzelnen Bürger. Das heißt, dagegen, dass Privatpersonen sich anders verhalten, als es irgendjemandes Modellen von realer Gleichstellung der Geschlechter entspricht, ist zunächst mal kein Kraut gewachsen, so direkt. Okay. Also ich bin kein Experte für die Fragen des Gender Pay Gap und finde es natürlich auch unmöglich, dass generell typische Frauenberufe auch niedriger bezahlt sind als typische Männerberufe und das offenbar in Teilen des Tarifsystems auch Frauen irgendwie da systematisch benachteiligt sind. Es gibt aber natürlich auch Elemente, die da in manche Berechnungen einfließen, die aus freiwilligen Entscheidungen stammen. Entscheidungen, nicht ganz denselben Stellenwert der Karriere einzuräumen. Entscheidungen für Tätigkeiten, die nicht so eine erfolgsträchtige Bezahlung versprechen. Und da muss man dann aufpassen, dass man einerseits die systemischen Verzerrungen, die dahinter stecken, dass man die gesellschaftlich angeht, zum Beispiel wenn Frauen also hauptsächlich deswegen nicht so karriereinteressiert sind, statistisch in manchen Berufen wie Männer, wenn das was mit der Situation der Betreuung von Kindern zu tun hat, dass man da eben entsprechende Möglichkeiten schafft und fördert. Ich glaube aber, dass auf der anderen Seite man auch nicht mit so einem Modell da rangehen sollte, erst wenn überall alles genau 50-50 ist, dann ist die wirkliche Gleichberechtigung erreicht. Das ist natürlich eine im Einzelnen schwer zu ziehende Grenze, aber ein Stück Wahlfreiheit und auch ein Stück Selbstverantwortung der Beteiligten sehe ich da auch.
Das heißt, es ist eher kein verfassungsrechtliches Problem, dass solche...
Also es gibt auch einen verfassungsrechtlichen Auftrag, die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Insofern ist das durchaus auch hat das einen verfassungsrechtlichen Aspekt. Aber die Frage ist eben, und das ist auch zweifellos richtig so. Die Frage ist eben, was beinhaltet das alles und beinhaltet das wirklich, dass am Ende nur wenn in allen Berufen genau 50-50 die Geschlechter vertreten sind, dass dann erst das Verfassungsziel erreicht ist? Oder muss man da nicht auch ein bisschen Spielraum lassen für historische Entwicklung. Zumal ich glaube, dass also Entwicklungen zur Gleichstellung und zur Nichtdiskriminierung, dass für die auch immer wichtig ist, dass die Bürger dabei mitgenommen werden und dass nicht so ein Comme-il-Fo entsteht, bei dem niemand sich mehr traut, seine wirkliche Meinung zu sagen. Und dann kommt irgendwann, dann schlägt das irgendwann auf unerfreuliche Weise ins Gegenteil.
Also Sie meinen quasi eher eine Bewegung aus der Bevölkerung heraus, dass solche Strukturen verändert werden, als eine, die vom Gericht selber kommt oder nicht vom Gericht, aber von... Nee.
Ja, der Staat hat da schon durchaus eine Rolle, zum Beispiel, was aus meiner Sicht für die Gleichberechtigung von oder für gleiche Chancen von Männern und Frauen extrem wichtig ist, ist eben die Frage der Kinderbetreuung. Und das ist klar, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das ist auch staatliche Aktivität erforderlich. Aber es gibt andere Bereiche, wo man die Dinge auch der gesellschaftlichen Auseinandersetzung überlassen kann und sogar sollte. Und auch da würde ich sagen, also ich habe da schon manchmal das Gefühl, dass die Entwicklung da manchmal in Richtungen geht, die sowas wie Gegenreaktionen hervorrufen. Also wenn jetzt diese berüchtigte Geschichte mit dem Gedicht an der Kunsthochschule, an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Sowas finde ich einfach grotesk. Und ich glaube, da tun sich Frauen auch keinen Gefallen mit, wenn sie in so einer Weise sich artikulieren. Und ich mag auch ganz persönlich diese Selbstunderdoggisierung nicht, die da drin steckt, wenn man sich in so einer Form immer als Objekt und Opfer präsentiert.
Ja, jetzt ist zum Beispiel diese Woche die Nachricht gekommen, dass die Gleichstellungsbeauftragte der SPD fordert, dass unsere Nationalhymne im Text verändert wird. Auch hier soll das Ganze geschlechterneutral formuliert werden. Ich glaube, Vaterland soll umbenannt werden und die anderen Änderungen habe ich gerade gar nicht im Kopf.
Brüderlich soll es couragiert
werden. Brüderlich soll es couragiert werden, genau. Wäre das möglich, den Text zu verändern? Ist das was verfassungsrechtlich verankert ist? Oder ist das einfach theoretisch, kann das sein, dass der Bundestag morgen entscheidet, wer ändert den Text?
Die Nationalhymne steht nicht in der Verfassung und theoretisch könnte man ja, selbst wenn das der Fall wäre, auch die Verfassung noch ändern. Ich halte es aber für Quatsch. Also so viel historisches Bewusstsein muss man doch haben, dass man das ertragen kann. Und solche Vertrautheiten wie den Text einer Nationalhymne jetzt zu verändern in einer Form, die ästhetisch wirklich katastrophal ist, wie gesagt, aus meiner Sicht löst man mit solchen Forderungen, also bei mir kommt das schon schlecht an und ich glaube, da gibt es noch andere, die da noch sehr viel empfindlicher und gereizter darauf reagieren. Sowas soll man lassen. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem. Also wenn Leute gar nichts anderes, Besseres zu tun haben, dann verfallen sie auf solche Ideen. Man muss irgendwie sich um die Realien kümmern und wir haben genug. Und ich glaube nicht an einen Zusammenhang der Art, dass das von der Veränderung unserer Nationalhymne abhängt, ob sich letztlich auch am Gender Pay Gap oder an der Situation der Kinderbetreuung oder an der Bereitschaft von Männern, sich auch in der Familie zu engagieren, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass sich daran etwas ändert. Das kann man auch durch solche künstlichen und aus meiner Sicht etwas zwanghaften Maßnahmen nicht erreichen.
Ja, ist die Frage, ob der Text der Nationalhymne zu diesen von Ihnen gerade angesprochenen Punkten beiträgt. Ich glaube auch eher, dass es eher Formsache ist und dann ja auch, glaube ich, eher eine sehr plakative Forderung, die irgendwie keinen wirklichen, die nur diesen ideologischen Gehalt hat. Können Sie sich vorstellen, dass das verändert wird in Deutschland, dass es so weit kommt? Also wir haben ja jetzt gerade die Forderung zum Beispiel von der SPD, beziehungsweise von einem Teil der SPD. Ist das eine Entwicklung, die Sie kommen sehen?
Ich möchte es mir auch um der SPD willen nicht wünschen, dass das zu einer wirklichen ernsthaften SPD-Forderung wird. Und ich glaube, es ist auch kein Beitrag zur Lösung der Probleme, die die SPD gegenwärtig hat. Ganz im Gegenteil.
Die Probleme der SPD haben wahrscheinlich wirklich nichts mit der Nationalhymne zu tun, das stimmt. Sind das Dinge, die Sie beobachten? Sind Sie politisch interessiert am Tagesgeschehen?
Natürlich, klar. Sehr.
Ist beruflich bedingt oder auch einfach, sind Sie ein politischer Mensch? Würden Sie sich selbst politisch einschätzen?
Ich bin ja nicht politisch besonders aktiv, aber ich bin aktiv im Versuch zu verstehen, was sich in der Gesellschaft abspielt. Und zu diesem Verständnis hat das oder zu der Bemühung um solches Verständnis hat, denke ich, das öffentliche Recht auch immer einen besonderen Bezug. Ne?
Das heißt, auch eher ein beruflicher Bezug.
Das ergänzt sich jedenfalls gut. Also ich glaube, jemand, der politisch überhaupt nicht interessiert ist, sollte jedenfalls im Verfassungsrecht sich nicht betätigen. Ich will nicht sagen, dass man irgendwie da besonders ausgeprägte oder pointierte Meinungen haben muss. Aber wenn einen das gar nicht interessiert, ist man, glaube ich, im Verfassungsrecht falsch. Da geht es ja irgendwie um die Rahmenbedingungen für Politik und ein gewisses Verständnis von Politik selbst ist da auch sehr hilfreich.
Sie als ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ist das eine Zeit, wo Sie im Nachhinein sagen, das war toll? Ist das eine Erfahrung als Jurist? Es ist ja, wird ja schon als Privileg angesehen. Das ist ja was nicht viele Juristen von sich behaupten dürfen, dass sie dort als Richter oder Richterin tätig waren. Würden Sie das so unterschreiben, dass das eine Erfahrung ist, die...
Auf jeden Fall. Für mich war das eine sehr wertvolle, eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe viel dabei gelernt, nicht nur über die Art und Weise, wie ein Verfassungsgericht funktioniert und wie es gut funktionieren kann, sondern auch über viele andere Dinge. Es war auch sehr anstrengend. Man musste unglaublich viel arbeiten, wenn man seinen Job vernünftig machen wollte. Aber ich fand immer, das hat sich gelohnt. Ist ja auch was Schönes. Also da ist durchaus so ein Element von Dienst auch drin, den man leistet und gerne leistet, wenn man das Gefühl hat, man kann was dazu beitragen, dass der Rahmen, in dem sich das politische Leben abspielt, vernünftig gesetzt ist. Das ist extrem wichtig und dazu kann man etwas beitragen durch die Art und Weise, wie man die Verfassung interpretiert und an der Interpretation mitwirkt. Und ich glaube, das ist was allgemein Menschliches, dass man auch gerne was tut, was für die Allgemeinheit guten Sinn macht nach der eigenen Überzeugung.
Ja, das tut das Amt des Richters am Bundesverfassungsgericht ja auf jeden Fall. Also es ist eine sehr hohe Relevanz auf jeden Fall für eigentlich jeden Einzelnen damit, jeder Entscheidung. Gibt es eine Entscheidung, die Sie in der Zeit von 2002 bis 2014, war es glaube ich, die Sie am Bundesverfassungsgericht tätig waren, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?
Nein, nicht eine. Also es gab viele wichtige Entscheidungen, viele interessante, auch viele wichtige und interessante, unter denen, die öffentlich gar nicht so viel von sich her gemacht haben. Ich hatte auch selten Schwierigkeiten zu herauszufinden, was ich eigentlich die richtige Lösung finde. Das ist vielleicht am ehesten der Punkt, wo ich sagen würde, da hat mich eine Entscheidung etwas länger verfolgt, weil ich da stärker als bei anderen geschwankt habe, was hier das Richtige ist. Und das war die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung.
Können Sie kurz erklären, worum es da geht?
Da ging es darum, dass früher die Dauer, für die man Sicherungsverwahrung verhängen konnte, begrenzt war. Und dass diese Grenze im Nachhinein durch Gesetz verändert worden ist. Und dann war eben die Frage, ist das eine Art Rückwirkung auf die Strafe? Und das darf ja nach der Verfassung nicht sein. Und das Gericht hat mehrheitlich entschieden, dass es sich nicht um eine solche Rückwirkung handelt und dass also die nachträgliche Aufhebung dieser zeitlichen Grenze verfassungskonform war.
Und Sie hatten ein Problem damit, dass es ich so gesehen wurde, das eher, beziehungsweise mussten
ja,
länger mit
ich
sich
habe,
ringen.
Ja, genau. Ich war in dieser, bei dieser Entscheidung, habe ich die Mehrheitsentscheidung mitgetragen, aber ich fand das sehr, sehr schwierig. Bin aber am Ende, wie gesagt, jetzt nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, als weil ich überzeugt war, das ist das Richtige, habe ich mich dann dazu durchgerungen, aber es war nicht leicht. Ansonsten würde ich sagen, andere Entscheidungen, die sind oft schwierig. Manchmal spielen ja auch Unvorhersehbarkeiten eine Rolle, aber in der Regel habe ich mich nicht schwer getan, herauszufinden, was aus meiner Sicht die richtige Entscheidung wäre.
Das heißt quasi, Sie hatten schon immer eine sehr klare Wertevorstellung beziehungsweise eine sehr klare juristische Vorstellung, wie es sein sollte, wenn Sie nicht wirklich mit sich ringen mussten in den meisten Entscheidungen.
Na, ich musste nicht ringen, aber das bedeutet nicht, dass ich immer schon sozusagen im ersten Anlauf gleich gesehen hätte, völlig klar, so muss das sein, sondern man muss dann oft auch wirklich erstmal arbeiten und sich genau die bisherige Rechtsprechung und deren Gründe angucken. Also es ist nicht so, als wenn man einfach immer schon so mit Pi mal Daumen erkennen könnte oder erkennen würde, was jetzt das Richtige ist, und dann fabriziert man sich die Gründe dafür. Das wäre eben doch ein eher politischer Zugriff, sondern man geht schon von den Quellen aus. Eine wichtige Rolle spielt eben auch die vorhandene Rechtsprechung, die ja auch immer beim Bundesverfassungsgericht relativ ausführlich begründet wird. Da findet man also auch viel Argumentationsmaterial einfach und nicht nur Stoff, der besagt, was bis jetzt als Recht gegolten hat.
Herz 87.9, mein Name ist Jerome Leimann, mein Gast war Gertrude Lübbe-Wolf, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts und Lehrstuhlinhaberin für öffentliches Recht hier an der Uni. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Lübbe-Wolf, hat mich sehr gefreut.
Gerne,
gleichfalls. Danke für die Zeit.